Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
In Jülich am Forschungszentrum Jülich treffe ich Andreas Offenhäuser. Der ist Direktor des Institute of Complex Systems und am Peter-Grünberg-Institut im Bereich Bioelectronics. Hallo, Herr Offenhäuser.
Hallo.
Habe ich das richtig bezeichnet jetzt gerade?
Ja, so kompliziert das ist richtig.
Das ist ziemlich viel. Was machen Sie da alles? Nee, fangen wir noch früher. Wer ist eigentlich Peter Grünberg?
Peter Grünberg ist ein Nobelpreisträger.
Ja.
Der den sogenannten Giant Magnetic Resistant Effekt entdeckt hat. Auf der Basis wurden danach die viele Festplatten höher dimensioniert oder konnten höher dimensioniert werden.
Also mehr Speicherplatz.
Mehr Speicherplatz.
Nobelpreis für mehr Speicherplatz.
Nobelpreis für mehr Speicherplatz.
Ja. Heißt dieses Institut so zu Ehren, Peter Grünberg? Oder machen Sie tatsächlich auch die Forschung, die er begonnen hat, weiter?
Also das Institut wurde zu Ehren von Peter Grünberg so benannt und es gibt natürlich dort Gruppen, Arbeitsgruppen, die weiterhin in diesem Bereich weiterforschen, aber das ist nur eine Untergruppe natürlich. Also das heißt, die meisten im Peter Grünberg Institut sind quasi alle Forschungsthemen zu Hause, die im Bereich Festkörperphysik für die Informationstechnologie unterwegs sind. Also wir beschäftigen uns da halt zum Beispiel mit der klassischen CMOS und jenseits von CMOS-Technologie, also sprich Weiterentwicklung der heutigen Technologie zu energieärmeren Transistoren, energieärmeren Prozessoren.
Mhm.
Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist dann der große Bereich spinbasierte Elektronik.
Spinnbasiert,
ja, wo auch dann quasi diese Themen von Peter Grünberg im Prinzip weiterverfolgt werden. Also elektronisches Material.
Ja.
Ein Elektron hat ja nicht nur eine Ladung, sondern auch einen Spin, also ein Drehmoment. Und
Sie blicken in die leeren Augen eines Medienwissenschaftlers. Erklären Sie es mir, wie Sie es einem Fünfjährigen erklären.
Man kann es sich so vorstellen, wenn Sie sich die Erde vorstellen. Mhm. Die Erde hat ja, dreht sich um die Sonne,
ja,
aber sie dreht sich ja auch ständig um sich selbst.
Jo.
Und dieses Drehen um sich selbst, das würde jetzt quasi dem Spin eines Elektrons entsprechen, das sich auf einer... Also im Raum bewegt. Und diese im Raum bewegen ist dann quasi um die Sonne bewegen der Erde.
Okay.
Und dieser Spin, der kann jetzt also verschiedene Richtungen haben.
Rechts rum, links rum?
Zum Beispiel, ja. Und,
es gibt noch andere Richtungen?
Nee.
Ah, okay.
Ich dachte. Ja, und das kann man jetzt halt ausnutzen, um zum Beispiel spinbasierte Materialien zu verwenden oder zu bauen.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Elektron, das sich links rum oder rechts rum dreht? Also abgesehen davon, dass es sich links oder rechts rum dreht, also welche Auswirkungen hat das auf Materialien?
Ich bin da nicht so zu Hause.
Dann gehen wir dahin, wo Sie zu Hause sind. Wo sind Sie zu Hause?
Ich bin an der Schnittstelle zwischen Biologie und Physik zu Hause. Mhm. Da würde ich mich, also ich würde mich als Biophysiker nennen. Und thematisch beschäftige ich mich mit Themen aus dem Bereich Bioelektronik.
Mhm.
Diese Bioelektronik, was ich darunter verstehe, ist halt eine Verbindung von elektronischen Systemen und biologischen Systemen. Und das kann halt auf molekularer Basis sein, das kann auf zellulärer Basis sein. Das ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Und da spielt Spin keine Rolle.
Also die Verbindung zwischen biologischen und physikalischen Systemen, ich habe die ganze Zeit den 6-Millionen-Dollar-Mann im Kopf.
Okay.
Das war dieser, so eine Fernsehserie, eine eher mittelmäßige. Ist es das, woran Sie arbeiten? Also,
wir arbeiten im Prinzip an Systemen, die man zum Beispiel mal einsetzen könnte, um Implantate im Gehirn oder um Organe zu ersetzen, mit denen wir normalerweise mit der Umwelt kommunizieren. Also sprich zum Beispiel Augen, Hören. Das sind Themen, wo man das dann später mal einsetzen könnte.
Also künstliche Augen?
Zum Beispiel, ja. Retina-Implantat wäre eine Möglichkeit. Cochlea-Implantat ist ja schon sehr, sehr weit entwickelt. Da glaube ich nicht, dass wir groß dazu beitragen könnten. Aber Retina-Implantat oder Gehirnstimulation könnte im Prinzip so eine Rolle spielen.
Aber warum macht man ein Retina-Implantat nicht aus Retina? Also aus Retina? Ja, aus Gewebe.
Ja, normalerweise sind es kranke Zellen. Also die Krankheit führt dazu, dass Zellen absterben, dass sich zum Beispiel die Photorezeptoren von der, also die Photorezeptoren degenerieren und man bekommt das Lichtsignal nicht mehr in die Nervenzellen und dann sehen sie halt nichts mehr. Und da haben sich halt vor 20 Jahren etwa, hat sich da eine, vielleicht mehr, 25 Jahre, hat sich da eine Entwicklung aufgetan, dass man halt diese Signale, die von den Photorezeptoren gekommen sind, quasi in Form von elektrischen, elektrochemischen Signalen, wie es die Zelle aussendet, hat man sie halt rein auf elektrische Signale, wie sie zum Beispiel einen Chip machen, also einen Computerchip machen kann, hat dann diese Implantate in die Augen eingebaut und gehofft immer, dass man damit Sehen wiederherstellen kann.
Und kann man?
Nein. Also im Moment ist es so, dass eigentlich alle, so viel ich weiß, alle Implantate, die bisher eingesetzt worden sind, führen zu sowas wie Lichterscheinungen. Also
ein Hell-Dunkel-Unterschied kann ich feststellen, oder?
Ich glaube nicht einmal das. Also ich glaube, die neuesten, es gibt neueste Ergebnisse, wo Leute auch ein Muster gesehen haben, aber ich glaube, in den meisten Fällen sehen die quasi so wie eine Art Lichtblitze. Das haben sie, wenn ich ihnen aufs Auge drücken würde, hätten sie so einen ähnlichen Effekt. Ja. Also sprich, man sieht einen visuellen Effekt, aber der ist weit weg von dem, wenn sie jetzt zum Fenster rausschauen und die Bäume und die Blätter sehen würden. Ja. Das können sie alles vergessen. Ja. Das ist immer ganz, ganz weit weg davon.
Warum ist das so?
Das liegt einerseits an der Auflösung. Die Grenzen momentan der Implantate, der Retina-Implantate liegen irgendwo so bei einer Auflösung von 100 Mikrometer, was man so stimulieren kann. Unsere gesunden Augen sehen irgendwas um die 3 Mikrometer. Das heißt, da sind schon Größenordnungen dazwischen. Ja. Das heißt, wenn Sie hier rausschauen und sehen die einzelnen Blätter, dann würde, selbst wenn das Implantat super gehen würde, würde man hier nur einen grünen Fleck sehen. Ja.
Aber immerhin. Also, wenn man vorher gar nichts gesehen hat, ist das ja wahrscheinlich schon.
Ja, genau. Ja. Vor allem, es würde nicht grün, sondern es wäre nur ein grauer Fleck, weil das Farbensehen macht ja unser Gehirn.
Und das sind wir nicht in der Lage, elektrisch zu stimulieren, das Farbensehen?
Da müssten wir ja dann unterschiedliche
Wellenlängen
adressieren. Genau, das müsste, das ist noch die übernächste Aufgabe. Es kommt.
Wie genau sieht so ein Retina-Implantat aus? Klemmen Sie mir dann so einen Chip wie in meiner Digitalkamera hinten ins Auge? Oder
so ähnlich muss man sich das vorstellen.
Tatsächlich?
Ja, also wenn Sie so ein CMOS-Chip von so einer Kamera haben, das sind dann schon sehr große. Sie müssen ja vorstellen, das Auge ist gekrümmt. Also sprich, man muss dann sich an einen Chip haben, der an die Augenkrümmung angepasst ist. Man würde dann einen Chip immer so bauen, dass der natürlich nur einen kleinen Bereich, weil der ja planar ist, würde der in einen kleinen Bereich reinkommen und würde dann zum Beispiel nur in dem Bereich des schärfsten Sehens eingesetzt werden. Dann könnte man das schon machen. Aber wie gesagt, da gibt es noch viele Fragen zu beantworten, sehr viele Probleme zu lösen.
Welche sind das, abgesehen von der Auflösung?
Auflösung ist das eine. Das zweite ist dann zum Beispiel, dass halt die Retina ein neuronales Netzwerk ist und nicht einfach so linear funktioniert wie man das vielleicht am Anfang gedacht hat. Man hat hier also am Ort XY einen Lichtreiz und überträgt den jetzt in die nächste Nervenzelle, die dem Ort XY am nächsten ist. Und dann wird das Gehirn sozusagen automatisch sagen, okay, am Ort XY war jetzt ein Lichtblitz oder ein Lichtereignis. Sondern das findet halt eine ganz komplizierte Signalverarbeitung schon in der Retina statt. Und die müsste man ja besser verstehen, um überhaupt dann das ausnutzen zu können.
Was genau bedeutet neuronales Netz?
Das heißt, das sind eine Vielzahl von Nervenzellen, die miteinander über synaptische Verbindungen kommunizieren. Und dadurch können sie zum Beispiel stimulieren oder auch hemmen. Mhm. Das heißt also, wenn ein Signal kommt, heißt das nicht, dass das Signal einfach durchgereicht wird, wie in einer Signalkette oder so, sondern dass es auch verstärkt wird, verändert wird, gehemmt wird, nur weitergeleitet wird, wenn zwei Signale zusammenkommen oder drei oder vier auf die Art und Weise.
Haben Sie schon verstanden, wovon abhängt, ob das Signal gehemmt wird oder nicht? Oder verstärkt wird oder nicht?
Also wir forschen jetzt nicht genau an der Retina. Also ja. unser Fokus liegt ja im Bereich sozusagen die Schnittstelle zwischen Zellen und elektronischen Bauelementen zu erkundigen. Aber diese Arbeit könnte natürlich mal für sowas wie für ein Retina-Implantat interessant sein. Es gibt natürlich viele, viele Leute, die sind in der Retina sozusagen zu Hause. Die kennen jede Verbindung, das würde ich von mir weisen, da wäre ich nicht kompetent. Aber ich glaube, da gibt es schon sehr viel Bekanntes. Aber das Problem ist ja, dass man ja in der Regel von einem Krankensystem ausgehen muss. Das heißt, wenn man das gesunde System kennt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann auch einem Kranken dann helfen kann. Weil das kranke System, die Verschaltung sicherlich sich sehr schnell verändern. Weil wenn Nervenzellen, die quasi keine Aufgabe, keinen Input mehr bekommen, keine Signalprozessierung mehr machen, die werden sich andere Aufgaben suchen. Und dann werden die anfangen, in der Retina neue Verbindungen wahrscheinlich einzugehen. Aber das ist spekulativ.
Ja. Gibt es einen Bereich, wo Sie an der Schnittstelle forschen, wo Sie schon weiter sind oder zuversichtlicher sind als beim Retina-Implantat?
Beim Retina-Implantat, ich bin nicht zu pessimistisch. Also ich denke mal, das wird sich in den nächsten fünf Jahren, wird sich da sicherlich eine große Entwicklung tun. Aber man muss einfach über das hinausgehen, was man bisher so angenommen hat. So diese, ich biete ein Signal an und die Retina wird das schon weiterleiten. Also das ist nicht so einfach. Und da muss man, glaube ich, drauf eingehen. Und das kann man halt indem man nicht nur Signale reingibt, sondern dass man vielleicht auch gleichzeitig schaut, wie verarbeitet die Retina. Das heißt, also man muss einen viel komplizierteren Ansatz wählen, als es momentan gewählt
ist. Ich muss erstmal eine Retina simulieren. Dann
ja, also sagen wir so, man kann das natürlich mit Retinas machen, die aus Tieren explantiert worden sind. Dann hat man quasi eine gesunde Retina. Man kann auch mit einer degenerierten Retina arbeiten. Da hat man schon Modellsysteme, die man zur Verfügung hat. Die jetzt zu simulieren, das sind schon ein nächster Schritt. Da wird man dann den Supercomputer anschmeißen müssen.
Aber dazu haben sie ihn ja hier.
Er wird wahrscheinlich auch für andere Dinge, wie das Human Brain Project zum Beispiel eingesetzt.
Benutzen Sie den denn auch?
Nee, ganz wenig. Also wir sind in Kontakt mit Leuten, die diese, also mit Gruppen, die diese Simulation machen, aber wir selber sind jetzt da nicht tätig.
Womit arbeiten Sie denn dann?
Wir arbeiten zum Beispiel mit Silizium-Chips, die wir in unserem Reinraum bauen. Dann ist es als erstes mal so die ganze Technologie, die Sie aus der Halbleiterindustrie kennen. Sprich, wir machen unsere Transistoren, wir machen unsere Elektroden, unsere Schaltkreise auf dem Chip, und das muss so robust gemacht werden, dass es halt dann nachher mit Zellen funktionieren kann.
Was macht die Robustheit aus, dass es mit Zellen funktionieren kann? Also was kann kaputt gehen
in der Interaktion mit Zellen? Ja, Sie müssen einfach vorstellen, Sie würden Ihre Kamera ja nie in eine Kochsalzlösung reinschmeißen.
Vermutlich nicht,
nee. Nee, die werden nämlich kaputt. Weil
die Metallteile oxidieren dann sofort weg.
Genau, und die Salze, die Ionen würden wahrscheinlich die Transistoren zerstören. Und das müssen wir ja verhindern. Das heißt, wir müssen dann immer dafür sorgen, dass Ionen, die ja immer anwesend sind, dass die nicht den Transistor zum Beispiel angreifen.
Oder aber wie geht denn das?
Die Elektroden.
Sie müssen den kapseln. Oder Materialien benutzen.
Genau. Also da wir ja immer mit sehr, sehr dünnen Schichten arbeiten, müssen wir besonders robuste Materialien benutzen. Also zum Beispiel Isolationsschichten verwenden, die besonders dicht sind. Also besonders dicht, das heißt, dass kein Ion zum Beispiel durchgehen kann. Oder dann halt mit Polymeren arbeiten, die dann zum Verkapseln sind.
Welche Materialien sind so dicht, dass kein Ion durchgeht?
sagen wir so, die ganzen Isolatoren, die man so klassischerweise in der Halbleiterei einsetzt, die kann man schon einsetzen. Zum Beispiel also Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrid. Mhm. Die ganzen Isolationsschichten, die man einsetzt, die sind schon dicht. Aber sie dürfen auch kein Loch haben. Und dieses Loch stört uns mehr, weil das das Ende des Bauelements ist, als zum Beispiel jetzt vielleicht in der Halbleiterei ein Loch an irgendeiner Stelle, die das nicht funktionsbeeinflussend ist. Ja.
Wenn Sie Halbleiterei sagen, das klingt das so, als würden Sie nicht zur Halbleiterei gehören, aber Sie gehören doch auch dazu.
Ja, natürlich, oder gehören Sie, natürlich.
Ja? Okay. Ja, ja. Ich dachte, es gibt noch eine geheime Halbleiterei dahinter oder so. Wenn Sie so einen Computerchip jetzt nehmen und den an Zellen oder mit Zellen in Verbindung bringen, wie machen Sie das? Ich habe jetzt auch so ein ganz naives Bild im Kopf, dass Sie im Grunde einfach das Ende der Zelle da dran schweißen oder sowas oder dran löten.
Schön wär's. Genau. die Zellen vertragen diese hohen Temperaturen beim Schweißen leider also nicht. Mhm. Das heißt, was wir haben, sind typischerweise quasi wie Zellkulturschalen.
Ja.
Und im Boden dieser Zellkulturschalen befindet sich der Chip. Und dann bringen wir, wie ganz normal in der Zellkultur, bringen wir Zellen in diese Schalen ein. Mhm. Die heften sich an diese Oberflächen an, die wir vorher mit irgendwas beschichtet haben, was gut ist für die Zellen. Und dann geben wir da auch noch die ganze Nährlösung dazu und dann können die Zellen auf den Transistoren, auf den Elektroden wachsen.
Aber irgendwie müssen doch auch die Informationen zwischen den beiden ausgetauscht werden. Und woher weiß die Zelle, an welchen Pin an diesem Transistor sie sich anzuheften hat?
Okay, also der Austausch funktioniert nur dann, wenn die Zelle ganz nah mit der Elektrode oder dem Transistor in Verbindung kommt. Das heißt, nah, da sprechen wir von einigen 10 Nanometern. Das ist eigentlich das große Problem, dass die Zelle nicht so nah an die Elektrode rankommt, dass man wirklich sehr detaillierte Informationen austauschen kann, sondern man kriegt nur schwache, sehr, sehr abgeschwächte Informationen.
Warum kommt die nicht so nah ran?
Das wissen wir nicht.
Die will nicht?
Die will nicht. Die müssen wir austricksen.
Ah ja.
Und da sind wir auf der Suche nach Tricks, aber die richtigen Tricks haben wir noch nicht gefunden.
Wenn man das in Zahlen ausdrücken würde, wie viel von den Informationen, die Sie eigentlich an die Zelle liefern würden, dann tatsächlich ankommt, wie viel ist das? Nur die Hälfte, nur ein Viertel?
Ja, 1-10%.
1-10%. Können Sie einfach das Signal verstärken?
Nicht unendlich, weil beim Stimulieren, da hat man halt so Grenzen. Ja? Da hat man immer die Grenzen des Materials. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine normale Metallelektrode einsetze zum Stimulieren, dann muss ich verhindern, dass dabei Elektrochemie passiert. Also sprich, dass Sauerstoff oder Wasserstoff entsteht durch Wasserspaltung.
Mhm.
Also Elektrolyse.
Strom in Wasser.
Elektrolyse typischerweise. Ja. Wenn Sie das machen, dann erzeugen Sie nämlich Gas und die Zelle, die wird dann weggedrückt. Oder wenn Sie das in einem Gewebe machen, müssen Sie überlegen, was machen Sie mit dem Sauerstoff und dem Wasserstoff in dem Gewebe. Also sprich, man versucht zu vermeiden, dass man dieses Fenster, das sogenannte sichere Wasserfenster, überschreitet. Und das sind die Grenzen bei der Stimulation. Da kann man natürlich jetzt Materialien suchen, die ein möglichst großes Wasserfenster haben. Gibt es zum Beispiel Diamant, hat ein sehr hohes großes Wasserfenster.
Ist Diamant leitfähig?
Kann man machen.
Ah ja. Ja. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre so eins von diesen Sachen, die nicht leiten, weil es ja Glas. Für so Deppen wie mich.
Nee, man kann Diamant dotieren und dann ist der leitfähig.
Was kann man denn?
Dotieren, also quasi wie in Silizium kann man dann Fremdatome einbringen und dadurch kann man eine hohe Leitfähigkeit erzeugen. Mhm. Ja. Und dadurch, also wir setzen denn in Kooperation mit anderen Gruppen, bauen wir solche Elektroden, auf denen dann so Diamantschichten drauf sind. Idee ist dabei sozusagen, dieses Wasserfenster zu vergrößern, um einfach die Stimulationssignale zu erhöhen, die man dann an die Zellen schicken kann. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit, aber dort ist man wirklich auch begrenzt durch die, durch das, was die Natur einem halt zur Verfügung stellt. In die andere Richtung, in der Richtung der Signalaufnahme, also der Ableitung, ist man einfach begrenzt, dass die Zellen nur 100 Millivolt Aktionspotenziale feuern. Das heißt, von diesen 100 Millivolt, die über die Zellmembran abfällt, kommen dann halt zum Schluss auf dem Transistor nur noch 100 Mikrovolt an. Sogar nur ein Tausendstel.
Warum reicht Ihnen das nicht? Sie können das doch dann wieder verstärken.
Ja, das reicht im Prinzip. Die 100 Mikrovolt, die sind schon okay. 100, die Aktionspotenziale können wir auch relativ gut sehen. Aber das Interessante sind halt auch Signale, die unterhalb von den Aktionspotenzialen liegen. Also zum Beispiel, wenn zwei Nervenzellen miteinander reden, dann tauschen die, sagen wir so, die eine Zelle schickt Informationen an die andere Zelle. Das muss nicht unbedingt immer gleich zu einem Aktionspotenzial führen, sondern das kann zu unterschwelligen Signalen führen. Und diese Signale zu sehen, wäre auch interessant.
Ich glaube, das habe ich nicht richtig verstanden. Also die eine Zelle, die schickt ein elektrisches Signal an die andere Zelle?
Ja, aber das übertragen wird über eine chemische Synapse in der Regel.
Ja, ja. Aber die Empfängerzelle leitet daraus nicht unmittelbar eine Handlung ab.
Richtig. Sondern
ist im Zweifelsfall nur so ein, versetz dich mal in Aufmerksamkeit, genau. Dann könnte gleich was kommen.
Noch was kommen. Und weil halt typischerweise auch mehrere Zellen mit einer Zelle kommunizieren, ist ja diese Signalverarbeitung in der Regel nicht eine 1:1 Signalverarbeitung, sondern eine 3:10 Signalverarbeitung oder vielleicht noch höher. Mhm. Und deswegen summieren diese Zellen diese Inputs immer auf. Und das heißt, wenn mehrere dann kommen, dann gibt es erst ein Aktionspotenzial. Jetzt will man aber auch sehen, was passiert denn schon, wenn nur eine ein kleines bisschen was feuert. Und sieht man sogenannte Übertragungen über die Synapse, könnte man dann beobachten. Und das wäre auch interessant zum Beispiel. Das kann man kann man im Moment überhaupt nicht. Das ist das eine. Dann gibt es sowas wie noch Oszillationen, also quasi nur Schwankungen vom Ruhepotenzial der Zelle. Wäre auch interessant zu sehen. Auch das kann man mit den heutigen Techniken nicht machen.
Welche Techniken brauchen wir dafür? Haben Sie da schon eine Idee? Also eine vage Ahnung, in welche Richtung Sie gehen müssen?
Also was wir machen müssen, ist im Prinzip die Kopplung zwischen Zelle und Elektronik verbessern. Und das kann halt nur passieren, indem man entweder diesen Abstand zwischen Zellmembran, der so einige zig Nanometer groß ist, verkleinert. Oder dass man sagt, man überlistet die Zelle und dringt vielleicht in die Zelle ein und kann so ein bisschen aus dem Inneren raushören. Also das wäre ein ganz anderer Ansatz.
Wie dringt man denn in Zellen ein? Einfach eine Elektrode reinstecken?
Elektrode reinstecken, das ist der klassische Ansatz. Ja. Und dann ist die Zelle tot, irgendwann mal, über kurz oder lang. Aber was wir natürlich wollen, wir wollen ja über lange, lange Zeit das beobachten. Zum Beispiel, wenn man als Implantat sowas einsetzen will, dann will man ja nicht, dass die Zelle tot ist, sondern die soll ja dann am Leben bleiben. Also muss man sich verstecken, muss man sich sozusagen eine Stealth-Probe, also eine Tarnkappenbomberprobe bauen.
Wie tarnt man denn seinen Elektrokrempel vor der Biologie?
Indem man der vorgibt, dass es Biologie sei, zum Beispiel. Indem ich der Zelle vorgaukle, sie sitzt nicht auf einer Elektrode, sondern sie sitzt auf einer Nachbarzelle.
Wie machen Sie das denn? Also wie sagen Sie denn dann Ihrer Elektronik, sie soll aussehen wie eine Zelle?
Indem ich sie mit Material beschichte, das eigentlich so zellähnlich ist. Also so dass es die Zelle gar nicht erkennt als Elektronik. Das ist die Idee. Also realisiert haben wir es noch nicht. Aber daran arbeite ich noch die nächsten paar Jahre.
Was für Material ist das dann?
Das sind also Lipidschichten im Prinzip. Also Lipidmembran setze ich dazu ein.
Das letzte Mal, als ich Lipid gehört habe, war bei irgendeiner Hautcreme, glaube ich.
Ja, genau. Ja, also Lipide sind die Grundbestandteile der Zellmembran. Mhm. Also jede Zellmembran ist im Prinzip aus Lipiden aufgebaut, in der noch Proteine eingebaut sind. und dadurch so Signalweiterleitung passiert. Mhm. Also das Grundmaterial sind die Lipide und das sind eigentlich nichts anderes als Isolatoren. Und diese Lipide kann man jetzt halt so aufbauen, dass die Zelle denkt, sie sitzt jetzt auf einer anderen Zelle. Zum Beispiel, dass die Zelle gar nicht unterscheiden kann, okay, das ist jetzt eine künstliche Lipidschicht, sondern denkt, okay, das ist vielleicht eine tolle, benachbarte Zelle, mit der ich Handshake machen will oder noch was anderes. Und dann auf die Art und Weise ihr vorgaukle, da ist gar keine Elektronik drunter.
Aber haben Sie bei der Lipidschicht dann nicht auch wieder das Abstandsproblem, dass Sie auch bei der Lipidschicht der Originalzelle haben?
Natürlich. Aber die Lipidschichten, also eine Lipiddoppelschicht ist 4 bis 5 Nanometer groß, dick. Also sprich, da ist der Abstand schon, das wäre nur...
Das ist dann auch uninteressant.
Nicht so dramatisch, aber man muss halt dafür sorgen, dass trotzdem die Signale dann durch die Lipidschicht gehen. Also sprich, Poren einbauen oder andere große Löcher einbauen, sodass halt der Austausch immer noch stattfindet. Aber dass die Zelle das Gefühl hat, sie sitzt nicht auf einer harten sozusagen Stahlträger, sondern auf einem weichen Gummibärchen. Ja. Also das ist ja auch eines der Probleme. Unser Gehirn hat die Weichheit von einem Gummibärchen. Aha. Und wir rammen dort dann Elektroden rein, die im Prinzip
Schraubenzieher.
Ja, Schraubenzieher sind. Ja. Ja. Und dass die Zellen dann natürlich sofort sagen, oh, Abstand, da ist was Fremdes da, ist ja logisch. Ja.
Wenn Sie über Implantate reden, denken Sie dann auch an Implantate, die wir tatsächlich uns in den Kopf packen können, die da irgendwas machen? Und was würden die da machen?
Also im Moment werden ja schon Implantate eingesetzt, um Patienten zu behandeln, die zum Beispiel Parkinson erkrankt sind.
Hirnschrittmacher,
genau. Wir arbeiten jetzt nicht an dem Thema, aber wir
das ist ja auch, glaube ich, dann auch grob viel gröber als das, was Sie
in der Regel, genau. Ja. Also ich denke halt, dass unsere Grundlagen mal dafür sorgen könnten, dass bessere Implantate für solche Anwendungen auch gebaut werden könnten. Also kann ich mir vorstellen.
Wie macht die Zelle eigentlich den Strom?
Indem sie die hat ja Kanäle, also Kanalproteine sind in der Zellmembran und diese Kanäle, muss man sich einfach vorstellen, wie eine Schleuse, wo man auf und zu machen kann. Mhm. Und jetzt gibt es halt unterschiedliche Ionenkonzentrationen innerhalb und außerhalb der Zelle und wenn man dann so einen Kanal, so eine Schleuse aufmacht, dann fließen halt Ionen von einer bestimmten Sorte durch so einen Kanal. Mhm. Und Ionen von einer anderen Sorte fließen durch einen anderen Kanal. Das heißt, das ganze Aktionspotenzial läuft ja dadurch ab, dass Natrium- und Kaliumionen über die Membran fließen können. Innerhalb von ein paar Millisekunden läuft das ab. Und danach werden die dann wieder regeneriert, aber das ist dann so dieser Regenerationsprozess. Und das ist im Prinzip der ganze Strom, der während dem Aktionspotenzial über eine Membran fließt.
Ihre Forschung klingt, als wäre sie ein sehr frustrierendes Unterfangen.
Nee.
Nee?
Natürlich ist es, also ich meine.
Also das ist so, andere Forscher, da fällt dann irgendwie was Tolles raus, Teflonpfanne oder so. Und sie sagen, nee, wir schaffen es einfach nicht. Das klingt so.
Naja, gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es nicht schaffen, aber wir haben schon viel erreicht, aber es sind halt kleine Schritte. Also ich meine, diese Quantensprünge sind ja die kleinsten Schritte, die es gibt.
Jetzt reden Sie sich aber schön, Herr Offen.
Von dem her haben wir schon unglaublich viele Quantensprünge hinter uns. Nee, Spaß beiseite. Ich denke mal, dass am Anfang war dieses Thema sicherlich sehr stark in einem Ansatz Engineering in dem Sinne, man bringt einfach Elektronik rein und das wird schon klappen.
So ein Heilsversprechen.
Ja, ja. Und jetzt sozusagen über die letzten 20 Jahre, 25 Jahre, wie ich an dem Thema jetzt arbeite, sieht man halt immer mehr, wo liegen denn die Detailschwierigkeiten.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man diese Detailschwierigkeiten lösen? Und da bin ich überzeugt, dass man das kann. Und ich meine, wenn ich so jetzt zurückblicke auf die letzten 25 Jahre, die ich jetzt hier in dem Themenbereich arbeite, da hat sich unglaublich viel getan. Und insbesondere, denke ich mal, in den letzten 5 bis 10 Jahren sind große Schritte passiert aufgrund von der Nanotechnologie. Also ich sehe wirklich, dass die Nanotechnologie dort einen großen Beitrag leisten kann und leisten wird, weil sie einfach Materialien zur Verfügung stellt, die die Pioniere dieser Arbeitsrichtung sich gar nie vorstellen hätten können. Ja. Und da bin ich sehr überzeugt davon, dass das noch großen Fortschritt bringen wird.
Womit haben Sie denn angefangen vor 25 Jahren? Eine große Fotozelle.
Ja, ganz einfach planare Transistoren. Also ein Transistor gebaut, der auf einem Stück Silizium war. Die Oberfläche war glatt oder mehr oder weniger glatt, halt, was die Fotolithografie übrig gelassen hat. Heute baut man Nanodrähte-Drahttransistoren. Die sind dünn, sind hauchdünn, sind nur ein paar Nanometer dick. Eine Zelle kann um diese Nanotransistoren sich winden. Wir haben angefangen mit planaren Metallelektroden. Heute bauen wir dreidimensionalen Elektroden, worum eine Zelle wachsen kann, wie um einen kleinen Goldpilz. Ja. Also es sind große Veränderungen, haben sich da passiert.
Was macht eigentlich so ein Transistor, frage ich mich die ganze Zeit. Ein
Transistor?
Man benutzt das den ganzen Tag.
Ja, also ein Transistor kann man sich einfach erstmal vorstellen wie ein Schalter. Also so wird er eigentlich auch bei uns, bei den ganzen Bauelementen im Computer eingesetzt, dass er einfach Informationen schaltet. Mhm. Lässt sie durch oder lässt sie nicht durch. Man kann aber auch, der Transistor ist aber auch möglicherweise, den kann man auch als analoges Bauelement einsetzen. Das heißt, wenn man eine Spannung an einer Elektrode, dem sogenannten Gate-Elektrode, wenn man da eine Spannung anlegt, dann verändert man den Strom durch den Transistor. Jetzt können Sie sich vorstellen, diese Spannung kann auch von der Zelle angelegt werden. Mhm. Also eine Veränderung der Spannung am Gate von der Zelle erzeugt, verändert den Strom durch den Transistor. Und das ist das, was wir dann auch messen können. Also das heißt, das ist dann im Prinzip eine Art analoges Bauelement. Sowas macht im Prinzip auch in ihrer Kamera,
ja,
der CMOS-Sensor, den sie drin haben. Also sprich, wenn jetzt Licht kommt, wird das ja nicht in Schwarz-Weiß umgelegt, also nur in 0 und 1, mhm, sondern in Graustufen. Ja. Mhm. Und diese Graustufen kommen halt je nachdem, wie viel Licht ankommt, also wie viel Photonen auf diesen Sensor in dem Moment treffen. Und so müssen Sie sich das auch vorstellen, wie viel Signal die Zelle auf so einen Sensor bringt,
ja,
gibt es dann halt unterschiedliche Grauwerte. So kann man sich das vorstellen.
Woran forschen Sie gerade konkret? Gibt es irgendwie eine Anwendung?
Anwendung, also wir arbeiten an 2 Projekten, wo wir eine Anwendung sehen. Das ist einerseits arbeiten wir mit Kollegen in der Uniklinik in Aachen an einem Retina-Projekt, also wo es wirklich darum geht, die heutigen Retina-Implantate zu verbessern, mhm, indem man zu einer dreidimensionalen Elektrodenstruktur vielleicht kommt. So eine Idee. Und das Zweite, wo wir auch in einem Projekt mit einer Gruppe in Frankreich zusammenarbeiten, da geht es darum, so eine Plattform zu machen, wo wir neuronale Netzwerke wachsen lassen und gleichzeitig diese neuronale Netzwerke mit unseren Elektroden abhören oder stimulieren können. Und diese Netzwerke, die sind quasi in so, man kann sich es vorstellen, wie in 2 Kammern wachsen die. Ja. Und diese 2 Kammern sind verbunden mit ganz kleinen, dünnen Kanälen. Mhm. Und in diesen Kanälen wachsen dann nur noch die Nervenzellfortwächse, also die Axonen und die Dendriten. Mhm. Und jetzt kann man sagen, man hat in der einen Kammer eine Population 1 von Nervenzellen und in der anderen Kammer eine Population 2 von Nervenzellen. Und diese beiden Nervenzellen könnten zum Beispiel sowas darstellen, wie im Gehirn auch, wo man Gruppen von Nervenzellen hat, die mit anderen Gruppen von Nervenzellen kommunizieren. Und die Idee jetzt ist, an diesen an diesem Modellsystem quasi zu testen, was ruft neurodegenerative Erkrankungen hervor. Und da gibt es zurzeit sowas wie eine Prion-Theorie. Das heißt, die Nervenzellen werden regelrecht von kranken Proteinen infiziert. Mhm. Und diese Infektion läuft entlang dieser Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und dafür wollen wir das zum Beispiel jetzt einsetzen.
Also einfach nur, um zu gucken, ob das tatsächlich so ist, wie, also Theorie bestätigen.
Theorie bestätigen, ja, genau. Aber man kann es dann natürlich auch zum Beispiel einsetzen, um zu sagen, okay, was könnte ich denn jetzt tun?
Um diese Prionenübertragung zu hemmen.
Zu hemmen, um die Nervenzellen zu schützen. Könnte ich auf die Art und Weise zum Beispiel Medikamente auch testen. An infizierten oder an sich infizierenden Systemen. Ja.
Was ist der Vorteil von 3D-Elektroden im Netzhautimplantat?
3D-Elektroden hätte den Vorteil, dass man jetzt nicht nur sozusagen mit einer Schicht von Nervenzellen, die Retina, also die Netzhaut, muss man sich ja vorstellen, ist geschichtet wie sozusagen wie die Erde in verschiedenen Schichten. Ja. Mhm. Und in jeder Schicht sind unterschiedliche Nervenzellen. Mhm. Und jede dieser Nervenzellschichten hat unterschiedliche Charakteristika. So, und jetzt kann man halt sagen, momentan versucht man ja nur mit einer dieser Schichten zu kommunizieren. Also entweder mit den Ganglionschichten, das sind die ganz unten, also die ganz nahe zum Licht sind, oder den Bipolarzellen, die ganz weit weg sind. Wir wissen aber nicht, was zwischen den vielen Schichten passiert. Was wir, die Idee, die wir also hier verfolgen, ist, dass wir nicht nur Informationen in eine dieser Schichten reinbringen, sondern auch zuhören, zuschauen, was passiert mit der Information in den weiteren Schichten. Und dazu ist halt dann eine dreidimensionale Struktur interessant, die dann in diese unterschiedlichen Schichten reingeht und reinhört. Mhm. Und das ist so ein Ansatz, den wir dabei verfolgen.
Könnten Sie eigentlich auch eine Retina um Ihre Elektronik herum wachsen lassen, sodass Sie also praktisch ein Zwitter-System haben, was Sie dann implantieren könnten?
Also Wachsen von Nervenzellen machen wir auch, aber jetzt die Retina ist ja ein dreidimensionales Schichtsystem. Mhm. Und dazu müsste man ja unglaublich viele Schritte kontrollieren können. Wir sind im Moment in der Lage, auf einer planaren Ebene Nervennetzwerke kontrolliert wachsen zu lassen. Aber in der dritten Dimension können wir das nicht. Und ich glaube nicht, dass es so leicht, so schnell geht. Dazu muss man erstmal verstehen, wie man dann so eine Schichtstruktur aufbauen kann.
Wie man überhaupt das Wachstum kontrolliert, also wie man die DNA eingreift, damit die Zelle so wächst, wie sie soll, oder? Oder wächst sie automatisch, wie sie soll?
Man muss der Zelle dann halt entsprechende Signale geben, dann wächst die quasi, weil die das ja im Prinzip in ihrem Programm drin hat und kann auch dann Verbindungen mit den anderen Zellen aufnehmen. Aber das Problem ist halt, diese Signale können wir halt jetzt momentan nur in zwei Dimensionen aufbringen, aber nicht in der dritten Dimension. Und da tut man sich dann schon schwer. Dann auch zum Beispiel Verbindungen herzustellen. Gezielt Verbindungen herzustellen, schaffen wir auf 2D. Aha. Oder genauer gesagt nur in 1D. Dann in 3D das zu schaffen, ist fast, also im Moment schwer denkbar. Aber eine interessante Aufgabe. Also daran werden wir sicherlich in den nächsten Jahren dran arbeiten. Ja.
Was für ein Wissenschaftler muss man eigentlich sein? Also was für ein Forschungsgebiet muss man oder für eine Disziplin muss man studiert haben, um das zu machen, was Sie tun?
Also ich bin von Hause aus Physiker, habe Physik studiert, habe mich aber sehr früh für die Biophysik interessiert, weil ich das, also Physik anzuwenden, um biologische Systeme zu verstehen, fand ich sehr spannend. Ich denke mir schon, dass der Physiker einen gewissen Vorteil hat in diesem Arbeitsgebiet, aber ohne die Zusammenarbeit mit den Biologen, die wir auch bei uns in der Gruppe haben, oder den Elektrotechnikern oder den Chemikern, würden wir nie vorankommen. Mhm. Wir brauchen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe. Und diese Art von Arbeitsgruppe, die können wir uns schon auch nur fast hier schaffen, also in so einem Umfeld.
Was ist das Besondere an dem Umfeld hier?
Ja, an der Hochschule wäre man halt in einem Lehrstuhl für Biologie oder Lehrstuhl für Physik. Und dann würde man sich schwer tun, einen Wissenschaftler, der halt zum Beispiel nicht in der Lehre tätig werden kann oder sein kann, an so einem Lehrstuhl zu beschäftigen.
Wenn Sie versuchen, die Biologie zu verstehen, indem Sie über die Physik da rangehen, wie gut funktioniert das? Also wo sind die Grenzen dessen? Oder gibt es keine, weil letztlich alles Physik ist?
Ja, letztlich alles auf jeden Fall Physik. ich glaube, der Physiker hat es deswegen leichter, weil die Biologie, ich beschreibe sie als eine horizontale Wissenschaft. Die besteht aus ganz, ganz vielen Blöcken, die aneinander geschichtet sind. Die bauen natürlich schon aufeinander auf, aber nicht so stark wie die Physik. Die Physik ist eine vertikale Wissenschaft. Wenn Sie unten den untersten Teil nicht verstehen, verstehen Sie oben dann nichts.
Ja.
Und deswegen kann ein Physiker kann sozusagen kleine Aspekte der Biologie verstehen, ohne die gesamte Biologie verstehen zu können.
Ja.
Ja, aber er kann den kleinen Ausschnitt, den er braucht, den kann er sich zurechtlegen, sage ich es mal so. Er wird das auch falsch machen, aber es reicht für für die tägliche Arbeit.
Ja.
Deswegen glaube ich halt, dass ein Physiker von Hause aus eigentlich eine gute Voraussetzung ist für dieses Arbeitsgebiet, weil er einfach sozusagen den physikalischen Grundstock mitbringt, aber dann muss er natürlich interessiert sein und bereit sein, in diese schwabblige Geschichte reinzugehen, was eigentlich der typische Physikstudent nicht machen möchte. Ich glaube immer, das sind schon spezielle Leute, die zu uns kommen, die bereit sind, mit so weichen, nicht definierbaren Dingen zu arbeiten, wie wir es machen.
Gab es da bei Ihnen ein Schlüsselerlebnis, das dazu geführt hat, zu dieser Bereitschaft?
Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass es so war. Ich fand es einfach spannend. Ich fand es spannend, dass man Biologie, die uns halt vielleicht in der Schule als was besonders Komplexes und Schwieriges und schwer zu definierendes erklärt wurde, dass man das doch auch mit Physik erklären kann. Dass man halt zum Beispiel Moleküle untersuchen kann, mit physikalischen Methoden und dann aber auch beschreiben kann mit physikalischen Methoden. Und so geht es halt im Prinzip Schritt für Schritt weiter in die ganze Zellbiophysik auch rein.
Es gibt so eine Strömung, die ist relativ neu, Cyborgism nennt die sich. Das sind Menschen, die mit natürlich sehr rudimentären Mitteln noch ihre körperliche Sensorik erweitern, indem sie sich irgendwelchen Elektrokram oder was Sie auch sagten, ein Cochlea-Implantat ist ja letztlich auch sowas aus der Richtung. Ist das was, worüber Sie auch nachdenken oder betrachten Sie das eher amüsiert?
Eher amüsiert. Also, ja, ich denke mal halt, sagen wir so, wenn ich jetzt ein Cochlea-Implantat einsetze, dann versuche ich damit einem Menschen zu helfen, der zum Beispiel nicht mehr hört, der aufgrund von einer Krankheit oder einer Schädigung das Hören verlernt hat, und dem gebe ich jetzt die Möglichkeit, sein Hören wieder zu bekommen. Eingeschränkt, muss man ganz klar sagen, das sind ja dann meistens so 21, 22 Elektroden, das entspricht 22, 21 Frequenzen.
Die an den Hörnerv angeklemmt werden
und
dann über ein Mikrofon.
Ja,
und elektrische Impulse erzeugen.
Genau, also Mikrofon nimmt die Information auf, zerlegt sie in das Frequenzspektrum, wird dann in diese entsprechenden Frequenzpulse oder Frequenzen übersetzt und dann an die Cochlea weitergegeben. Aber der wird nie in der Lage sein, jetzt die Vielfalt oder das Spannende von der Oper dann so hören zu können, wie wir das vielleicht hören können. Ja? Also sprich, das ist nur ein schwacher Ersatz von dem, was die Natur fantastisch geleistet hat. Wenn ich jetzt aber sozusagen, wenn jetzt jemand sich einen Chip in die Haut implantiert, um damit vielleicht einen besseren Tastsinn zu bekommen.
Ja. Wäre das überhaupt möglich?
Ich glaube, es gibt Ansätze dazu, dass man halt so Tastsensoren ich glaube, einen Chirurgen habe ich mal gehört, der hat so einen Sensor sich an die Haut ran gebastelt, um so einen besseren Tastsinn zu bekommen. Mhm. Ich denke mal, der Mensch ist ein so großartiges System. Das kann man ganz schwer verbessern.
Naja, Sie könnten ein Netzhautimplantat bauen, mit dem ich außerdem noch Infrarot sehen kann.
Zum Beispiel. Genau, ja, das könnte man sich natürlich vorstellen. Ja. Aber wie ich halt schon am Anfang gesagt habe, wie schwer es momentan schon ist, eigentlich das normale Sehen nachzuempfinden, wird es natürlich auch ein weiter Weg dorthin sein. Ja. Also sprich, die sensorischen Systeme, die wir haben von Grund aus, sind verdammt gut. Natürlich, wir können das Spektrum erweitern, wir können nicht nur, sagen wir so, vielleicht für das visuelle Licht quasi unsere Sensoren abstimmen, sondern Infrarot oder vielleicht tiefes UV. Wir können vielleicht auch sagen, okay, wir wollen Radiofrequenzen hören, aber da setze ich mir einen Kopfhörer auf und verbinde ihn mit dem Radio. Was habe ich da gewonnen, wenn ich das dann sozusagen im Gehirn hätte? Ja.
Interessante Frage. Ich wüsste jetzt keine Antwort darauf. Wenn Sie so in die Zukunft blicken, was man ja nicht tun sollte, was werden denn tatsächlich die Sachen sein, die unsere Sensorik erweitern irgendwann mal? Werden wir da überhaupt hinkommen? Klar, irgendwann wird es monetarisierbar sein und vermarktbar sein, dann werden wir wahrscheinlich Austauschaugen.
Vielleicht. Also ich weiß nicht, ich denke mal, ich sehe es halt eher darin, dass man Kranken hilft, ihre Defizite zu überwinden. Also da sehe ich die Möglichkeit, also dass wir ein sensorisches System schaffen, das man einsetzen kann, um Defizite zu kompensieren, die aufgrund von Krankheiten entstanden sind. Also ich glaube, das sollte und das wird auch sicherlich, da wird die Richtung hingehen oder da wird sie auch bleiben. Da ist sie auch heute ja schon. Ja. Jetzt sozusagen den Cyber, wie hatten Sie sie genannt?
Cyborg.
Cyborgs, ja.
Also Mensch-Maschine.
Ich meine, also Hollywood führt es uns ja immer wieder vor.
Ja, das ist erschreckend, wie oft die recht hatten schon.
Ja, und ich zitiere ja immer gerne William Gibson, der den Neuromancer 1984 geschrieben hat. Und dort wurde ja auch Information im Gehirn transportiert, indem man halt dann das Gehirn kurzfristig mit einem Computer verbindet und dann wieder woanders ausliest. Wurde häufig verfilmt, ne?
Ja.
Also ist kein Thema, aber ich sehe das nicht. Also ich muss erst sagen, das ist noch ein ganz schöner weiter Weg dorthin. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals erreichbar ist und ob es auch wünschenswert ist, das zu erreichen. Ja.
Angenommen, es wäre wünschenswert und wir würden darauf hinarbeiten. Was sind die Probleme dabei? Also warum kann ich mein Gehirn nicht auslesen? Weil es keinen Speicher hat, ne? Keinen unmittelbar adressierbaren.
Weil es halt nicht einem Computer entspricht, wie wir die heutigen Computers einsetzen. Also da sehe ich das Problem. Das Gehirn ist ein parallel arbeitendes System. Hat ja keine Bauteile, wie es jetzt ein Computer hat, so mit Schieberegister, wo Information reingeladen wird, dann addiert wird oder so, sondern die Information wird ja anders verarbeitet. Ja.
Und keiner weiß wie.
Keiner weiß, genau. Also man hat, kennt schon die Grundzüge, aber das gesamte Gehirn wird man wahrscheinlich nie verstehen. Und das ist vielleicht auch gut so.
Warum?
Ja, weil man sonst sicherlich geneigt ist oder versucht ist, das Gehirn zu beeinflussen und für seine Zwecke zu missbrauchen. Und dann hätten wir halt nicht den Virus, den wir auf den Computer spielen, sondern dann hätten wir den Virus, den wir in ein Gehirn von einem Menschen stecken, und dann wird er von einem friedlich sozialen Wesen zu einem, zu einer Killermaschine. Mhm. Also die Vision, die halte ich nicht für besonders reizvoll. Ich meine, Gehirnwäsche ist natürlich auch in die Richtung, aber das ist natürlich
das ist halt ungleich aufwendiger.
Genau.
Ja. Wenn wir es verstanden hätten, könnten wir halt ganze Menschenmengen
genau.
gleichzeitig genau. infizieren. Ja. Mhm. Geht das, was Sie machen, also auch andersrum? Also wir nehmen das Licht und übersetzen es in ein elektrisches Signal fürs Gehirn. Könnten Sie rein theoretisch sich vorstellen, auch so ein bioelektrisches System zu bauen, das sprechen kann? Also, dass die Signale in die andere Richtung leitet? Die Frage wäre, wozu? Ne?
Nee, im Prinzip ist es schon in die Richtung, dass man sagt, okay, ich will Informationen abgreifen. Dann heißt es also, ich lese Informationen aus dem Gehirn aus. Und das ist natürlich dieses, was ich vorher beschrieben hatte.
Telepathieautomat, ne?
Also, okay, ja,
das wäre so. Okay. Wenn ich das lesen könnte, was ich spreche, könnte ich es halt auch übertragen.
Genau. Oder ich meine, das gibt es ja auch schon, dass man Systeme hat, zum Beispiel Querschnittsgelähmte.
Ja.
Denen wurde ein Chip ins Gehirn eingepflanzt und mit diesem, die konnten dann quasi mit Gedanken allein über diesen Chip mit einem Computer kommunizieren.
Zumindest Rechts-Links-Informationen.
Ganz einfach. Also zum Beispiel, sie konnten sich vorstellen, dass sie einen Cursor auf dem Bildschirm hin und her bewegen. Sie konnten E-Mails schreiben. Also es gab so einen Fall, der konnte E-Mails schreiben.
Der konnte einzelne Buchstaben annavigieren.
Genau, annavigieren.
Okay. Genau. Ich dachte, er konnte
Nee.
So weit
E-Mails jetzt, denken.
E-Mails das denken, das ist Gott sei Dank nicht so. Ja.
Wird man ja noch mehr E-Mails kriegen.
Stimmt.
Also diese Richtung gab es schon. Und es gibt ja auch Experimente, wo man solche Chips dann zum Beispiel bei Affen implantiert hat, denen dann eine Handlung erlernt hat. Also sprich zum Beispiel, die sollten was greifen und dann wurden sie belohnt. Und dieses Greifen wurde dann mit dem Chip erstmal aufgenommen. Mhm. Und später wurde dann dieser Chip wurde der Arm von dem Affen blockiert und er hat nur noch gedacht, ich will jetzt diese Frucht greifen. Ja. Und jetzt hat dann quasi der Chip ausgelesen, diesen elektrischen Impuls hier, hat dann dieses Signal über einen Computer an einen Roboterarm gegeben und dieser Roboterarm hat dann die Frucht gegriffen und hat sie zum Mund geführt. Also sprich, sowas wäre natürlich für Querschnittsgelähmte eine ideale Geschichte. Ja. Dann könnten die sich selber helfen, ohne dass sie jetzt vielleicht noch mit irgendwelchen Hilfsmitteln, wie jetzt momentan gibt es, glaube ich, sowas wie Gesicht bewegen an einen Taster oder so, dann können die rechts, links drücken. Das wäre natürlich wesentlich einfacher und eleganter. Also in der Richtung kann man sich sicherlich auch vorstellen, dass man auch dort Menschen helfen kann, die Defizite haben. Also die zum Beispiel querschnittsgelähmt sind oder sich nicht mehr helfen können, die nicht mehr sprechen können auf die Art und Weise. Wäre das Auslesen von Informationen aus bestimmten Gehirnarealen auch interessant, na klar.
Aber das wäre dann der nächste Schritt nach Ihrer Grundlagenforschung. Das würde dann wahrscheinlich ganz andere Leute sich solche Dinge überlegen.
Also sagen wir so, es sind immer die Leute, die diese Sachen dann einsetzen und anwenden, werden sicherlich immer im Bereich der Medizin sein, denke ich mir. Und wir können nur die Grundlagen liefern, um diese Schnittstellen zu verbessern, wie wir es jetzt heute machen. Das wird, ich denke mal auch, es wird ja schon zum Teil eingesetzt. Also in Amerika, denke ich mal, gab es schon einige Experimente in diese Richtung, wo Querschnittsgelähmte so einen Chip eingepflanzt bekamen und dann halt für eine gewisse Zeit kommunizieren konnten. Ja. Aber bis sich das, sagen wir so, groß verbreitet, da ist noch viel Arbeit notwendig. Weil das Problem ist halt einfach, dieser Chip ist einfach ein Fremdkörper im Gehirn. Und da sind wir wieder bei dem Schraubenzieher, den wir in Gummibärchen reinstecken. Mhm. Ja. Also sprich, das Gehirn wird sich wehren gegen so einen Schraubenzieher. Also müssen wir dem wieder vorspielen, dass es eigentlich eine freundliche Zelle ist, die mit der anderen Zelle Kontakt aufnehmen will. Also sprich, dort ist auch noch viel Arbeit zu leisten. Mhm. Im Moment geht sowas nur für ein paar Wochen gut. Und dann ist dann reagiert das Gehirn mit einer Verkapselung von diesen Implantaten.
Wann würden hier bei Ihnen die Sektkorken knallen?
Wenn wir ein Signal direkt aus der Zelle ableiten können und wir die Zelle da ausgetrickst haben, indem wir sie ihr vorgaukeln, sie würde eigentlich in Wirklichkeit nicht auf einer Elektrode sitzen, sondern auf einem freundlichen Zellsystem.
Wie lange brauchen Sie noch dafür?
Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit.
Worüber haben wir zu reden vergessen?
Dass es natürlich viele Aspekte der Bioelektronik gibt, die jetzt nicht mit Zellen zu tun haben.
Sondern
zum Beispiel Moleküle. Also wir können ja auch Sensoren bauen, die in der Bioelektronik zu Hause sind. Ja. Also zum Beispiel.
Das müssen wir jetzt erklären.
Ja.
Also mit Zellen, das kann ich noch verstehen.
Ja. Also zum Beispiel hat jedes biologische System oder biologische Molekül hat eine elektrische Ladung. Mhm. Diese elektrische Ladung können wir ja dann auch genauso wie von einer Nervenzelle können wir auch über unseren Transistor auch erfassen, erkennen. Und können dann das einsetzen, zum Beispiel um einen Sensor zu bauen, der dieses Molekül detektieren kann.
Und das würde mir nutzen, wobei?
Zum Beispiel einfache Biosensoren zu bauen, die DNA, Proteine erkennen oder Antikörper erkennen und so weiter.
Wo würde ich diese Sensoren einsetzen?
Zuerst mal würde man denken, könnte ich mir vorstellen, solche Sensoren würden interessant sein für sogenannte Point-of-Care oder Home-Care-Situation. Das heißt also Bereiche, wo man was messen will, wo man zum Beispiel einen Patienten monitoren will, den man aber nicht im Krankenhaus haben will oder nicht der ständig zum Arzt geht, sondern der zu Hause morgens, wenn der auf die Toilette geht, dann meldet der Sensor, alles in Ordnung, oder der schickt eine E-Mail an den Arzt und sagt, Vorsicht, da war ein bisschen viel Zucker oder was weiß ich im Urin. Allein schon sowas könnte man sich ja vorstellen, um einfach einfache Routineüberwachung vom Gesundheitszustand zu machen. Und das läuft heute unter Point of Care eigentlich. Ja.
Das klingt jetzt so, als wäre das ein wesentlich einfacheres Forschungsgebiet als die Nummer mit den Zellen und dem Schraubenzieher.
Ja, ja und nein. Also die Biosensoren gibt es schon so lange.
Ja.
Und der wirklich einen großen kommerziellen Durchbruch erreicht hat, ist der Glukosesensor. Also alle Zuckerkranken, die sich quasi einen Test machen,
stechen.
Den Finger stechen, genau. Genau, die haben so einen Sensor, der sagt dann, okay, ich muss entsprechend nachlegen oder nicht. Und das ist ein Sensor, der geht zurück auf Entwicklungen in den 60er Jahren. Mhm. Seither wird viel an Sensoren entwickelt, sehr viel gemacht, aber so richtig am Markt durchgesetzt haben sich noch nicht viele. Also sagen wir so von diesen elektronischen Sensoren. Es gibt viele Sensoren im Bereich der optischen Sensoren, aber die würde ich jetzt nicht so, also ein Fluoreszenzmolekül, das eine Bindung von zwei Molekülen anzeigt, würde ich jetzt nicht als ein Fluoreszenzsensor sein. Ja. Mhm. Also das Sensor ist für mich schon ein komplettes System. Ja, ja und das heißt, es hört sich gut an,
ja,
hat aber auch große Probleme. Zum Beispiel, ich meine, so ein Sensor, den setzt man ja nicht ein, wie wir es dann halt machen im Labor, wo man nur, was weiß ich, ein paar Ionen in der Flüssigkeit hat und noch ein bisschen das detektierende Molekül, sondern im Blut oder im Urin oder in irgendwelchen Körperbereichen, wo dann ganz, ganz viel anderes Zeug rumschwirrt, was dann diesen Sensor auch beeinflusst. Und dann muss man halt einen Sensor bauen, der extrem robust ist.
Und eine hohe Trennschärfe.
Genau, genau. Und dann hat man die Schwierigkeiten. Ja. Und daran, denke ich mal, scheitern halt doch viele noch heute.
Ja. Aber warum ist das so? Also warum scheitert es an der Trennschärfe? Ist denn, ich dachte jetzt so, ein Molekül ist schon sehr genau definiert und kann nicht verwechselt werden.
Ja, aber der Sensor kann ja nicht unterscheiden, manchmal nicht unterscheiden, welches Molekül jetzt kommt. Also es kann sich zum Beispiel ein anderes Molekül an den Sensor anlagern, verbotenerweise, aber es lagert sich an und dann meldet der Sensor ja. Und in Wirklichkeit ist es ein Nein-Signal. Also sprich, dieser Unterschied zwischen richtig und falsch, den will man ja nicht haben. Man will ja nur ein richtiges Signal haben. Mhm. Ja. Sprich, wenn Sie zum Arzt gehen, wollen Sie ja nicht sagen, ja, mit 75%iger Sicherheit sind Sie krank. Sie wollen sagen, entweder ich bin krank oder ich bin gesund. Ja. Ja. Und so soll ja der Sensor dann auch aussagen. Ich bin also der 100%ige Treffsicherheit. Und das ist halt im Moment die Schwierigkeit.
Dann brauchen wir mehr Sensoren.
Nee, bessere Sensoren, die wirklich ganz scharf unterscheiden können zwischen einem Krankheitsbild und einem, also zwischen dem kranken und dem gesunden System.
Das heißt, wir dürfen nicht nur ein Molekül messen, sondern wir messen gleich eine ganze Batterie von...
Das wäre dann sozusagen, indem man verschiedene Signale sich ausliest und dann quasi aus diesem Bild der verschiedenen Signale sagt, okay, das passt zu einem Krankheitsbild und wir würden jetzt sagen, der Patient ist krank. Aber wir brauchen auch Sensoren, die sensitiver sind, also weniger Moleküle reichen schon aus, um ein Signal zu geben. Oder die halt schärfer sind. Das heißt, dass zum Beispiel keine falschen Signale auf dem Sensor landen, aufgrund von unspezifischen Reaktionen.
Unspezifische Reaktion, Verunreinigung?
Unspezifische Reaktion heißt halt einfach, dass nicht nur das Molekül A am Sensor sich andockt, sondern dass zum Beispiel auch ein A' sich andockt. Und dieses A' ist aber nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen nur das A-Molekül. Und die Biologie ist halt nicht so super scharf.
Ja.
Die Bindungskräfte zwischen Molekülen sind ja nicht extrem starke Kräfte. Sind ja im Prinzip so, wenn man so sagt, so eher die schwächeren Kräfte, wenn man auf der Skala der physikalischen Kräfte hingeht. Und das erlaubt es halt dann auch, den falschen Molekülen zum Beispiel mal zu einer Bindung an ein Fängermolekül zu gehen. Und das sind dann so die Schwierigkeiten, die man dann in der Bereich der Sensorik hat.
Noch so ein Ding, wo wir noch meilenweit entfernt sind. Aber wo sind wir denn dicht dran? Gibt es denn nicht irgendwie so das große, die große Erfolgsgeschichte?
Dicht dran. Also ich denke mal, in der Grundlagenforschung, glaube ich, hat man immer einen langen Weg. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass man da dicht dran an einem Produkt ist. Also
das reicht doch dicht dran an einer Erkenntnis.
An einer Erkenntnis, ja. Ich glaube, da hat man viel gelernt in den letzten Jahrzehnten. Also ganz, also ich glaube, die ganzen, was weiß ich, die letzten 200, 300 Jahre in Naturwissenschaft sind fantastisch. Und es wird ja immer der steiler, ja. Der Erkenntnisgewinn nimmt ja so schnell zu, dass man gar nicht mehr dem Ganzen folgen kann.
Aber es erzählt sich nicht so schön wie das eine große Ereignis.
Ja, das eine große Ereignis, die Teflonpfanne.
Ne? Genau, die Teflonpfanne.
Die natürlich eigentlich nur ein Abfallprodukt
der Weltraumforschung war. Ja. Habe ich neulich beim DLR behauptet, fanden die irgendwie nicht lustig.
Ich glaube, das ist auch nicht richtig.
Das ist nicht richtig. Darum habe ich es beim DLR behauptet.
Ich glaube, das war auch so einer von diesen Meldungen, die damals von der NASA verbreitet worden sind, um die Weltraumforschung zu rechtfertigen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich war es eher das Werbefernsehen, das überhaupt. Ja,
ich denke mal, also ich sehe so, die, sagen wir so, es wird sicherlich immer wieder interessante Biosensoren geben, ob man die jetzt in Millionen Stückzahl verkaufen oder in kleinen Stückzahlen. Da wird sich sicherlich was tun. Und ich denke mal, vor allen Dingen einfache Sensoren, einfache elektrische Sensoren wird es geben. Da arbeiten wir zum Beispiel an einem Sensor, der über eine Immunreaktion, also über einen Antikörper, bestimmte Moleküle binden kann. Ja? Und dieses Binden dieses Moleküls an einen Antikörper detektieren wir über ein elektrochemisches Signal. Diesen Sensor wollen wir so einfach machen, dass wir den in ein Smartphone reinstecken, zum Beispiel. Und dann hat jeder, der ein Smartphone hat, kann quasi zu Hause messen oder irgendwo, wo er gerade ist, ob jetzt zum Beispiel dieses Molekül, nach dem er sucht, in Blut oder im Urin oder im...
Das muss ich über mein Telefon pinkeln.
Nee, über den Chip, den man dann hinterher ins Telefon steckt, ja.
Ach so, okay, noch so ein externes, ist alles klar. Ich, das ist genau. Was genau können Sie damit erkennen oder was genau hoffen Sie damit erkennen zu können?
Also wir hatten da dran gedacht, zum Beispiel Malaria zu detektieren. Ob jetzt jemand an Malaria erkrankt ist. Aber der Markt ist weit weg von hier. Also der Malaria-Markt ist halt in Afrika und nicht so in Deutschland. Und deswegen richten wir uns gerade momentan auf andere Bereiche aus, zum Beispiel Insulin oder Anwendungen, die einen breiteren Markt auch hier in Deutschland zum Beispiel hat. Ja.
Um es überhaupt hinterher verkauft zu kriegen oder um es akzeptieren? Für die Akzeptanz.
Um es eigentlich an den Markt wirklich zu verkauft zu bekommen, ja klar. Ja. Sonst ist es halt wieder sehr akademisch, das Ganze. Ja. Also da sehe ich auf jeden Fall, also das ist so im Bereich der Sensorik. Im Bereich der Implantate denke ich mir auch, dass die nächsten Jahre da eine sukzessive Verbesserung bringen werden. Und das wird dann schon irgendwann mal auch zu den Durchbrüchen führen, dass dann nicht mal heißt, ja, der Patient aus Finnland hat für so und so viele Minuten ein kleines Muster gesehen, sondern dass wirklich die 80-jährige Oma, die blind ins Krankenhaus gegangen ist, rauskommt und sagt, oh, da draußen sehe ich Autos. Aber das wird noch ein Weilchen dauern.
Andreas Offenhäuser, vielen Dank. Ja.